Kapitel 5, haben wir eine der wunderbarsten Prophezeiungen in der ganzen Bibel vielleicht, wo Gott hunderte Jahre zuvor den genauen Geburtsort von dem Messias, von Jesus, voraussagt. Und er sagt, aus Bethlehem soll mir der Herrscher über Israel hervorgehen. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von der Ewigkeit her. Also wir haben das mal so schön gesehen, wer Jesus ist, dass er Gott ist. Und dass Gott total die Kontrolle hat, auch über die Geschichte. Dass nichts irgendwie Zufall ist, sondern dass er alles unter seiner Kontrolle hat. Und hat jetzt sogar auf Ostern zugehen, ne? Denke ich. Wie es von Jesus heißt, dass er sein Angesicht fest Richtung Jerusalem richtet er und ganz mit Zweck, mit Ausgerichtetheit auf das Kreuz ging er, hatte eine Mission zu vollenden und dafür ist er gekommen und das war ihm total bewusst und ich schätze das an ihm, diese Bestimmtheit auch für uns. Und er hat ja gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es freiwillig als Lösegeld für viele. Also all das ist nicht Zufall, das ist alles von Ewigkeit her geplant gewesen, dass Jesus uns retten will und wird. Und ich mag das schon in diesen alttestamentlichen Stellen, die oft so schwierig sind und ja, wo Sünde und Züchtigung oft so dominant ist, dass doch immer wieder dieser Lichtblick da durchbricht über den Retter, über das, was Jesus tun wird. Gott hat vor Grundlegung der Welt diesen Plan gefasst, uns zu erretten. Und er prophezeit das schon seinem Volk über hunderte Jahre lang. Und das ist wunderbar. Jetzt im Kapitel 6 haben wir so eine Art Gerichtssaal-Szene, könnten wir sagen. Hör doch, was der Herr sagt. Mache dich auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hör dir, Berge, den Rechtsstreit des Herrn und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde. Also diese Hügel und Berge Israels waren schon lange Zeit da, haben sozusagen lange Zeit beobachtet das Wirken Gottes mit seinem Volk, aber auch die Rebellion und die Untreue des Volkes Gott gegenüber. Denn der Herr tritt in einem Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er sich auseinandersetzen. Also ruft praktisch hier jetzt Israel in den Zeugenstand und befragt das Volk: Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich ermüdet? Was habe ich dir getan? Manchmal denken wir Eltern so, gell, mit unseren Kindern. Mhm. Kind, was ist denn los? Was habe ich dir denn angetan? Warum verhältst du dich so? Sage aus gegen mich. Mach deine Zeugenaussage. Was habe ich dir Schlechtes getan? Was habe ich dir Unrecht getan? Und dann sagt er, ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt und aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Also ich habe dich erlöst, das habe ich für dich getan. Und ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Ich habe dir gute Leiter gegeben. Und dann, mein Volk, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bileam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Erinnert euch an diese Geschichte, als Israel kurz vor der Einnahme des Landes war, an der Landesgrenze, und der König von Moab, der Balak, diesen schrägen Vogel Bileam, holen ließ, einer der schrägsten Gestalten wahrscheinlich, der irgendwie Gott kannte und von Gott gehört hat, aber doch habgieriges Herz hatte und da gewillt war, Kompromisse einzugehen. Und der König Balak hat ihn rufen lassen und gesagt, komm, Herr, stell dich hier auf verschiedene strategische Punkte, auf Berge, wo sie hinabgesehen haben, auf das Volk Israel, und Wenn wir uns die Lagerordnung ansehen, haben sie in der Form eines Kreuzes gelagert mit dem Heiligtum in der Mitte und Bileam sieht auf dieses Volk Gottes und er hat keinen Fluch. Dafür wurde er bezahlt, verfluche das Volk, und jedes Mal, wenn er den Mund aufgemacht hat, musste er das Volk segnen. Und wenn wir in Christus sind, wenn wir im Kreuz sind, sozusagen bedeckt sind von dem, was Jesus für uns getan hat, dann hat Gott keinen Fluch für uns, sondern nur Segen. Aber denkt dran, denkt doch dran, was ich für euch getan habe. Den Segen, den ich für euch hatte. Sie waren nicht gut, sie waren rebellisch, sie waren nicht perfekt, und doch hat der Herr gesagt, nein, ich lasse euch nicht verfluchen, ich habe Segen für euch, diese Geduld, dieses Wohlwollen, was Gott mit uns so oft hat. Ich bin so dankbar, dass er so geduldig ist mit mir. Ich bin dankbar, dass nicht ich Gott bin, sondern dass er Gott ist, weil ich bin viel, viel ungeduldiger. Denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Also, als sie den Jordan durchquert haben, Gott hat dieses Wunder getan. Also Gott sagt, ich habe euch viel Gutes getan. Ich habe euch erlöst, ich habe euch gute Leiter gegeben, ich habe euch beschützt, als ihr eigentlich Fluch verdient habt oder Leute euch verfluchen wollten. Ich habe es umgedreht und ich habe es zum Segen gewandelt, wie Gott es oft tut in unserem Leben auch. Ich denke, wir sehen das oft gar nicht, wenn wir wirklich sehen würden, was im geistigen Bereich abgeht und was der Teufel alles gegen uns vorhat und unsere geistigen Feinde und wie Gott es einfach umdreht. Manchmal sehen wir ein bisschen was davon, wo wir Angriffe erleben oder auch schlimme Situationen, und dann merken, wie Gott es wandelt und wir wie der Josef sagen können, was ihr zum Bösen beabsichtigt habt, es hat Gott zum Guten gewandelt. Gott war so treu seinem Volk. Und jetzt so die Antwort des Volkes. Eigentlich ist es so ein Stück weit Anklage, Bitterkeit, vielleicht sogar gegen den Herrn. Also sie sehen gar überhaupt nicht klar geistlich. Und es ist krass, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir geistig so blind werden können. Und ich kann an Situationen in meinem Leben denken, wo ich einfach nicht klar gesehen habe. Und sie sagen hier, womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Lämmern? Wird der Herr Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Wie viel soll ich noch opfern? Ist er nicht zufriedenzustellen? Warum stellt Gott so hohe Anforderungen? Das war so ihr Gefühl, dass Gott ihnen Unrecht antun. Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes, für die Sünde meiner Seele, das, wie es die Heiden getan haben, ihre Kinder aufgeopfert? Also eine total andere Sichtweise. Ja, Gott, ich weiß, ich habe gesündigt, das ist Ihnen ja schon bewusst, aber er macht nicht so eine große Sache draus. Irgendwie, was du verlangst, ist zu schwer und niemand ist perfekt. Aufdenken wir Menschen so. Letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der auf YouTube zuschaut und der einen Lebensstil lebt, der einfach nicht gottgefällig ist. Aber statt zu sagen, okay, ja, Herr, ich nehme dein Wort und ich lege dir einen Maßstab an mein Leben an, ist es, wie wir es so oft machen, dass wir sagen, nee, Gott, du musst dich uns anpassen. Ich meine, ich kann nicht anders, heißt normalerweise, ich will nicht anders, weil wir dürfen darauf vertrauen, wenn wir Gottes Willen tun wollen, dann können wir ihn auch, dann wird er uns dazu befähigen. Aber nee, Gott muss sich ändern. Sein Wort muss sich ändern, und dann wird rumdiskutiert und wegdiskutiert, was uns nicht passt in seinem Wort. Und so fast ein Vorwurf des Volkes, gegen Gott, wie viel soll ich noch für dich tun? Du bist nicht schon genug, ich bin noch religiös, was machen wir nicht für tolle religiöse Sachen? Aber wir wissen, Gott ist nicht interessiert an äußerer Religiosität, wenn das Herz nicht dabei ist. Soll ich dir noch mehr opfern? Soll ich vielleicht meinen Erstgeborenen geben? Für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes, für die Sünde meiner Seele. Und alle Religionen funktionieren natürlich so, dass du deine Schuld selber abarbeiten musst durch irgendwas, gute Werke, Wallfahrten, Gebete, Meditationen. Dass du immer wieder geboren wirst, wieder, und damit du es endlich besser machst und dich nach oben arbeitest. Natürlich ist jedes Baby so blöd wie jedes andere und so sündig wie jedes andere. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber was soll ich denn tun? Was willst du denn, Herr? Du verlangst zu viel. Und dann antwortet Gott eigentlich was sehr Einfaches. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Ich habe zu dir geredet, ich habe dir gezeigt, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu leben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Also sehr einfach. Was will Gott? Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten und liebe Gott. Das ist es im Wesentlichen. Ganz einfach. Ich bin dankbar dafür, dass er es so einfach gemacht hat, weil ich könnte nie ein Pharisäer sein, ich könnte mir die ganzen Regeln nicht merken und halten schon gar nicht. Aber einfach recht zu üben, einfach gerecht zu sein. Du willst, dass andere dich behandeln, behandeln sie auch so. Und Güte zu lieben, ist eine Einstellung, einfach ein gütiges Herz zu haben. Anderen Gutes tun wollen, wieder was anderes. Du willst, was andere dir tun, dann tu es ihnen auch. Also ganz einfach, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Oder demütig übersetzen es manche Übersetzungen.
Der Luther macht
das ist alles
anders aus.
Aha.
Gottes Wort halten, also ich habe nicht den Luther, aber das heißt Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Und dasselbe sagt Paulus zum Timotheus auch. Die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, ungeheuchelten Glauben und gutem Gewissen. Also das ist ungefähr parallel, das, was er da zitiert dann aus dem Vers. Da ist eigentlich alles drin.
Lieben, üben und demütig
Da ist
sein
alles drin,
mit deinem Gott.
auf was drauf ankommt. Und wieder sind es drei Dinge. Bei Gott muss mit drei irgendwas gut sein.
Drei und sieben, das sind so diese Zahlen, gell? Die
Drei Dinge sind es, ja. Hier Geist, Seele, Leib. Die Dreieinigkeit.
Aber was mir dran so gefällt, Gott ist so einfach. Menschen machen es so kompliziert, Religion ist unheimlich kompliziert. Aber Gott ist so einfach und ich mag das, ich schätze das an ihm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich tue mir manchmal wirklich schwer mit so komplizierten Menschen. Kennt ihr so Leute, wo man auf Eierschalen gehen muss, so ganz langsam, dass man ja nicht irgendwo aneckt? Ich finde das unheimlich stressig, unheimlich kompliziert. Aber Gott ist nicht kompliziert, Gott ist eigentlich ganz einfach. Ja, kommuniziert klar, man hat dir mitgeteilt, was gut ist. Und es ist sehr einfach. Übe recht, sei gerecht zu anderen, tu das Richtige, hab ein gütiges Herz, liebe Güte. Das ist ja mehr als nur, okay, ich will gütig sein, sondern ich liebe das. Das ist mein Lebensstil, weil Gott so ist, will ich so sein. Und bescheiden zu gehen mit deinem Gott oder demütig. Und Demut heißt ja, nicht zu hoch von dir zu denken, nicht zu gering von dir zu denken. Also dem ist nicht Demut, wenn man sich immer selber schlecht macht. Ich kann nichts, ich bin nichts. Irgendwer hat mal gesagt, es ist nicht zu hoch von sich zu denken, nicht zu gering von dir zu denken, sondern gar nicht an dich zu denken. Du bist so eingenommen von ihm und zentriert
Das ist eigentlich
auf
Liebe ohne
ihn.
Forderung.
Genau, einfach.
Ohne
Aber durch das, dass ich abhängig bin von Gott, bin ich groß.
Das zu sein, was das Geheimnis ist.
Ja. Das erreicht sonst niemand. Keiner auf der Welt. Wenn er wirklich total Gott hingegeben ist, ist er der Größte. Und er ist wieder dann der Diener. Aber es ist irgendwo so. In der Abhängigkeit oder total Vertrauen, wie ein Kind, so das totale Vertrauen, das ist gigantisch. Wenn Gott das sieht und er mit Gott dann diese Dinge tun kann, durch ihn.
Also einfach, dass ich meinen Platz einnehme, auch wenn ich demütig bin. Ne? Du bist der Herr, du bist der Schöpfer und ich bin dein Nachfolger und ich Ruderin. Ich bin bescheiden, in dem Sinn auch geistlich. Ich bin zufrieden mit dem Platz, den du mir gegeben hast. Und das ist wunderbar. Das Schöne ist, wenn er der Herr ist, wenn er der Chef ist, dann hat er die ganze Last, die ganze Verantwortung. Manchmal ist es wirklich einfacher, dann sagen, okay, du bist der Chef, ich gehe mit dir. Ich bin demütig, ich bin bescheiden, ich will nicht mehr, als du mir gegeben hast. Und es bringt einen unheimlichen Frieden in unser Leben und wieder eine Einfachheit. Alle wollen ja immer gerne der Leiter sein, aber manchmal ist es ganz schön stressig, ne? Und ich genieße es manchmal so in der zweiten Reihe zu arbeiten und zu sagen, super, jetzt habt ihr die ganze Verantwortung hier auf dem Camp oder irgendwo, ich tue meinen Job. Und ihr steht früher auf und geht spät schlafen, weil ihr noch alle Probleme wälzen müsst. Und das dürfen wir mit Gott tun. Wir dürfen alles in seiner Hand lassen und einfach mit ihm gehen. Und ich mag das so, diesen Kontrast. Die hat ein total falsches Bild von ihm. Sie haben Gott so als kompliziert gesehen, also fordern und was müssen wir noch alles tun. Und wie gesagt, mich stresst es, wenn ich mit so Menschen zu tun habe, wo immer man das Gefühl hat, dass, ach, man ist nie gut genug und was kann ich noch und dass ich ja nichts falsch mache und so. Und dann auf der anderen Seite ist Gott aber so einfach, so nett einfach.
Wir versuchen, also manche Menschen versuchen auch Gott kompliziert zu machen. Also, das habe ich schon festgestellt, dass das so ist. Aber ich glaube, so Menschen sind so, ja, manchmal so. Können nicht abgeben, irgendwie so.
Ja, wir haben einen wunderbaren Gott. Er ist eine wunderschöne Person und ich genieße es. Es bringt Freiheit auch. Hoch, der Herr ruft der Stadt zu. Rettung ist es, deinen Namen zu fürchten. Das stimmt auch heute noch. Gott fürchten, in dem Sinn respektieren, ehren, lieben, dann
das ist das Immunsystem der Gemeinde, Erfurt vor Gott. Genau. Da fehlt es vielen wahrscheinlich. Oder so. Jesus ist nicht unser so kumpelmäßig, wie wir es oft da so platt auf der Reden. Ich kann mit sowas gar nichts anfangen. Also, er ist immer noch, ja, dem alle Ehre gebührt, aber das, der Anbetung ja auch. Wir, ja, niemand ist es wert sonst.
Also eigentlich haben wir hier wieder einen Ruf zur Umkehr. In dieser Situation, wo die Stadt zumindest die Ankündigung hat von Züchtigung und Gericht. Und wenn ihr umkehrt, dann müsst ihr in die Verbannung gehen. Da ruft er ihnen zu, Rettung ist es, deinen Namen zu fürchten. Also kehrt um. Hört, was die Zuchtrute ist und wer es so bestimmt hat. Irgendwie wollten sie nicht hören auf diese Ankündigung von Züchtigung. Und ich habe ein Zitat aufgeschrieben von C.S. Lewis, der hat gesagt, Gott flüstert zu uns in unseren Vergnügungen, er spricht zu uns in unserem Gewissen, aber er schreit in unserem Schmerz. Schmerz ist ein Megafon, um eine schwerhörige Welt aufzuwecken, hat C.S. Lewis in seinem Buch über den Schmerz oder das Leid geschrieben. Aber irgendwie haben sie nicht gehört. Das ist der Sinn von der Züchtigung, dass sie aufwachen, dass sie umkehren. Und Gott sagt dann weiter, könnte ich je vergessen den Schatz der Gottlosigkeit im Haus des Gottlosen und das Schwindsüchtige, der verwünschte Eva. Sehen wir, in welchem Propheten haben wir das Eva auch noch, die Frau als Eva? Zacharja war es, genau, Zacharja 5. Das Eva war ein Hohlmaß. Und was er hier sagt, das schwindsüchtige Eva, das verwünschte Eva ist, die Leute haben die anderen beschissen im Prinzip. Ne? Sie haben ihr Gefäß irgendwie kleiner gemacht.
Den nächsten Vers dann.
Heute würde man vielleicht sagen, wenn was abgewogen wird, na, sie haben ein bisschen was abgefeilt von ihrem 10 Gramm Gewicht, wenn man so eine alte Waage denken, um die anderen übers Ohr zu hauen. Also wir haben ja gesagt, Micha liegt Gerechtigkeit vor allem auch für die Armen, für die, die von den Mächtigen und Reichen betrogen worden sind und schlecht behandelt worden sind, die liegen ihm sehr am Herzen. Und Gott erinnert sich daran, könnte ich vergessen den Schatz der Gottlosigkeit im Haus des Gottlosen und das schwindsüchtige, verwünschte Eva, wie ihr euch betrogen habt gegenseitig, sollte ich sie reinsprechen bei der Waage der Gottlosigkeit und bei einem Beutel mit betrügerischen Gewichtsteinen. Also sie haben nicht ehrlich miteinander gehandelt, sondern sie haben versucht, andere auszubeuten und auszunehmen und zu betrügen. Und wieder Gott ist nicht kompliziert. Sie haben ihm das irgendwie vorgeworfen. Ach, was soll man denn noch tun, um dir zu gefallen? Und Gott sagt, es ist eigentlich ganz einfach. Leb gerecht, liebe Güte und geh bescheiden, demütig mit mir. Aber Gott ist auf der anderen Seite ja keiner, der sich verarschen lässt, sag ich mal. Dem man sagen kann, ja, ich lebe in Sünde, aber das ist okay so. Und nee, Gott ist barmherzig und gerecht, aber ja, beides eben. Nicht nur barmherzig, sondern auch gerecht. Und er sagt, wie jeder gute Vater sagen würde oder jeder gerechte Richter sagen würde, okay Kinder, wenn ihr euch betrügt, dann kann ich das nicht stehen lassen und segnen und sagen, ist schon gut, macht ja nichts. Jesaja hat gesagt, eure Sünden sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen eurem Gott. Es ist nicht, dass Gott schwerhörig ist oder weit weg oder so, sondern euer Herz, euer Verhalten ist das Problem. Und wir Menschen drehen das so gerne um und sagen, Gott, du bist schuld. Du. Nee, wir sind schuld. Wir müssen umkehren, nicht Gott irgendwie zurechtbiegen oder sein Wort zurechtbiegen. Tut Buße war die erste Botschaft von Jesus. Wo ihre Reichen voll Gewalttat sind und ihre Bewohner Lügen reden und ihre Zunge in ihrem Mund nichts als Betrug ist. Und das gefällt Gott nicht. So will auch ich dich unheilbar schlagen, dich öde machen um deiner Sünden willen. Also Gottes Gericht. Du wirst essen, aber nicht satt werden und Hungergefühl wird in deinem Innern bleiben. Das war für sie wirklich physisch so, aber wir könnten das auch geistlich umlegen. Das ist ein Stück weit eigentlich auch Gottes Gnade, aber auch seine Züchtigung. Leute, die immer mehr wollen. Das ist in unserer Gesellschaft sehr aktuell, habsüchtig sind und denken, wenn ich nur noch mehr hätte und noch mehr hätte, dann wäre ich zufrieden. Aber nein, Hungergefühl wird in deinem Innern bleiben. Dein Herz wird nie zufrieden sein, wird immer hungrig bleiben, solange du in Rebellion gegen Gott lebst und eben nicht in Demut gehst mit deinem Gott. Und du wirst fortschaffen und nicht retten. Und was du rettest, werde ich mit dem Schwert hingeben. Also diese Selbstrettungsversuche, ich bringe meine Schäfchen ins Trockene oder ich rette mich selbst, Selbsterlösungsversuche, wenn wir das geistlich umlegen wollen. Das wird es nicht bringen. Das funktioniert nicht. Das ist ein Hamsterrad und Gott lässt sich darauf auch nicht ein. Was du rettest, werde ich dem Schwert hingeben. Also kann es deiner Züchtigung nicht entkommen. Du wirst säen, aber nicht ernten. Du wirst Oliven keltern, aber dich nicht mit Öl salben und Moos keltern, aber keinen Wein trinken, weil die Feinde das alles rauben werden. Also du wirst umsonst gearbeitet haben. Und ihr haltet die Ordnungen Omris und alles Tun des Hauses Ahab. Vielleicht zwei bösesten Könige, an denen haben sie sich orientiert, aus dem Norden.
Das war in der Zeit,
wo es geschrieben ist. Genau. Und das waren natürlich die schlechtesten zwei Vorbilder, an denen sie sich orientiert haben. Aber mein Gott war so gnädig auch in dieser Zeit. Da war Hosea und Amos zu der Zeit im Nordreich und Jesaja und Micha im Südreich. Also in dieser finsteren Zeit mit diesen ungerechten Leidern war auch viel von Gottes prophetischen Wort da. Also Gott war sehr gnädig. Man hat dir mitgeteilt, was gut ist. Gott hat nicht geschwiegen. Und er geht in ihren Ratschlägen, damit ich dich dem Entsetzen preisgebe und ihre Bewohner dem Gezisch. Und ihr werdet die Schmach meines Volkes tragen. Vers 7. Wehe mir, denn mir ist es ergangen wie beim Einsammeln des Obstes, wie bei der Nachlese der Weinernte. Keine Trauben zu essen, keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Verloren gegangen ist der Fromme aus dem Land, und da ist kein Rechtschaffener unter den Menschen. Sie alle lauern auf Bluttaten, sie jagen jeder seinen Bruder mit dem Netz. Auf das Böse sind beide Hände aus, um es gut auszuführen. Also diese Boshaftigkeit, die da ist. Und ich weiß nicht, ob Micha jetzt hier spricht oder der Herr durch Micha spricht, aber im Prinzip sucht der Herr oder der Prophet Frucht, geistige Frucht in dem Volk, und es ist aber keine da. Es ist wie bei der Nachlese, wo alles abgerobbt wurde und es ist nichts mehr über.
Text ist ja Römer 3. Mhm. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollen. Jeder, alle. Alle sind eingeschlossen, damit alle ja nur aus Gnade errettet werden. Mhm. Keiner aus eigenem. Genauso hier. Alle sind mit drin.
Mich erinnert es auch an das Wort Jesu, oder wo er den Feigenbaum verflucht hat, der ja ein Bild für Israel war an dem Punkt. Er hat Frucht erwartet, aber es war keine Frucht da. Und das ist dieselbe Situation, ist hier. Verloren gegangen ist der Fromme aus dem Land, und da ist kein Rechtschaffener unter den Menschen. Sie alle lauern auf Bluttaten. Sie jagen seinen Bruder mit dem Netz, also ganzen unschönen Dinge, die sie einander angetan haben. War keine Gerechtigkeit. Auf das Böse sind beide Hände aus, um es gut auszuführen. Also das Einzige, was gut war, scheinbar war, sie waren gut böse. Der Oberste fordert und der Richter richtet gegen Entgelt, sind bestechlich. Und der Große entscheidet nach der Gier seiner eigenen Seele. Nehmen wieder die Machtlosen aus, die Schwachen, und sie flechten es ineinander. Und Gott mag das nicht, wenn die Leider ungerecht sind und wenn die Mächtigen die Schwachen misshandeln und ausbeuten und ausnehmen. Und vieles in unserer Welt funktioniert ja auch genau so. Aber das soll nicht so sein, sondern gerade auf die Schwachen sollen wir besonders Acht geben und das nicht als Gelegenheit sehen, uns zu bedienen. Da ist einer, der kann sich nicht wehren, den zocken wir jetzt ab. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch, der Rechtschaffenste unter ihnen wie eine Dornenhecke. Das ist ein krasses Bild. Also die besten sind ungefähr so angenehm und so toll wie ein Dornstrauch oder wie eine Dornenhecke. Aber der Tag deiner Wächter kommt, deine Heimsuchung. Dann wird ihre Verwirrung da sein. Also Gott wird sie nicht davon kommen lassen. Und das dürfen auch wir wissen. Gott wird richten. Nicht alles hier, aber in der Ewigkeit wird alles perfekt, gerecht und alle werden quitt sein sozusagen. Keiner wird ungerecht behandelt sein, wenn man das große Bild ansieht. Keiner übervorteilt oder benachteiligt. Es wird absolut gerecht und absolut fair sein. Aber wir brauchen nicht Gerechtigkeit, wir brauchen Barmherzigkeit. Denn Gerechtigkeit ist, du kriegst das, was du verdient hast. Barmherzigkeit ist übrigens nicht das, was du verdient hast, die Strafe. Und Gott setzt noch eins drauf, Gnade. Gnade ist, du kriegst was du nicht verdient hast. Also, du tust mir Unrecht und ich kaufe dir ein Eis dafür. So ungefähr. Dann sehen wir in Vers 5, glaubt nicht dem Gefährten, verlasst euch nicht auf den Vertrauten vor der, die an deinem Busen liegt, hüte die Pforten deines Mundes. Also nicht mal den engsten Familienmitgliedern kann man vertrauen. Vertraue nicht deinem besten Freund, deinem Vertrauten. Glaub nicht deiner Frau. Hüte die Pforten deines Mundes, erzähl deiner Frau ja nichts. Da kannst du nicht vertrauen. Denn der Sohn behandelt den Vater verächtlich, die Tochter erhebt sich gegen ihre Mutter, die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Die Feinde eines Mannes sind seine eigenen Hausgenossen. Und das ist das Schlimmste.
Ja. Denk nicht, dass ich gekommen bin, den Frieden zu bringen, sondern erschwert. Harte Worte.
Das ist das Schlimmste, wenn man nicht mal seiner engsten Familie oder seiner Frau oder dem Mann vertrauen kann. In dem Kontext, weil sich alle gegenseitig übers Ohr gehauen haben, ja, so tief sind die gesunken.
Die natürlichen Verwandten untergeordnet, da sagt der Jesus, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Das ist also eigentlich, ja, geistliche Familie, dann, also die den Willenton des Vaters. Genau. Zählt dann letztendlich mehr, eigentlich, wie jemand, der sich im natürlichen Bereich und wird untereinander abgelehnt. Ja, ist schade, aber es ist oft so.
Also es waren die Umstände, warum Gott gerichtet hat. Keiner konnte irgendjemandem vertrauen. Der Sohn behandelt den Vater verächtlich, die Tochter erhebt sich gegen ihre Mutter. Das ist auch immer ein Zeichen, dass eine Kultur den Bach runtergeht, wenn die Kinder keinen Respekt mehr haben vor den Eltern und keine Fürsorge mehr haben für ihre alten Eltern. Dann, also sehr aktuell, was er hier auch sagt. Und dann sagt er, aber ich will nach dem Herrn ausschauen, will warten auf den Gott meines Heils, mein Gott wird mich erhöhen. Also in dieser schwierigen Zeit, in dieser unmoralischen Kultur, wo alle Böses tun und einander übers Ohr hauen und belügen und betrügen und ausnehmen und ausbeuten, sagt Michael, ich will nach dem Herrn schauen.
Ich habe an mein Haus.
Und das können wir überall machen, egal in welcher Situation wir sind. Wir können immer aufschauen zum Herrn. Manchmal werden wir deprimiert, wenn wir uns selbst anschauen oder wenn wir um uns herum schauen, die Umstände. Aber wenn wir aufschauen, dann haben wir einen Anker sozusagen in dem ganzen Chaos. Und wir können auch immer nach dem Herrn ausschauen in der Situation, wo wir gerade sind, weil Gott ist nie fern, Gott ist immer am Wirken. Selbst hier hat er ja gesprochen durch den Propheten, er war am Wirken in dieser Zeit. Ich will warten auf den Gott meines Heils, mein Gott wird mich erhöhen. Also Gott ist der Retter, nicht wir selbst. Auf ihn warten, auf ihn harren. Herrn heißt ja mit Glauben warten auf den Herrn. Und jetzt antwortet der Micha wahrscheinlich für das Volk. Freu dich nicht über mich, meine Feindin, denn ich bin gefallen. Stehe ich wieder auf, wenn ich auch in Finsternis sitze, ist der Herr doch mein Licht. Also der Herr ist mein Licht in finsteren Zeiten. Das Zürnen des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meinen Rechtsstreit führt und mir Recht verschafft. Also Micha anstelle des Volkes übt jetzt hier die richtige Haltung ein, und das sehen wir oft bei den Propheten, bei Daniel, bei ganz vielen, die sich identifizieren mit dem Volk und die Sünde als ihre Sünde bekennen.
Mose auch.
Und das Zürnen des Herrn will ich tragen, also ich nehme die Züchtigung auf mich, ich nehme das an, das Gericht, denn ich habe gegen ihn gesündigt. Das ist ein großes Umdenken, zu sagen, hey Gott, du bist schuld, was willst du denn? Dir kann man es nicht recht machen, diese Verbitterung gegen Gott. Und hier ist eine ganz andere Herzenshaltung, zu sagen, okay Gott, ja, du züchtigst mich gerade, du lässt Umstände zu in meinem Leben, die nicht angenehm sind, aber ich erkenne, das ist, weil ich habe gegen dich gesündigt, das ist meine Schuld, ich habe das selber auf mich gebracht. Das ist ein großes Umdenken in der Haltung. Bis er meinen Rechtsstreit führt und mir Recht verschafft. Also er wendet sich wieder ab von Religiosität, von Selbstgerechtigkeit, und er wendet sich zu dem Herrn. Herr, ich will meine Situation tragen. Vielleicht wurde ihm auch Unrecht angetan. Wir wissen das aus Jeremia. Aber ich will auf dich warten, dass du meinen Rechtsstreit führst, dass du mir Recht verschaffst. Er wird mich herausführen an das Licht. Ich werde seine Gerechtigkeit anschauen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und meine Feindin soll es sehen und Beschämung soll sie bedecken, die zu mir sprach, wo ist der Herr, dein Gott? Meine Augen werden ihre Lust an ihr sehen, jetzt wird sie zertreten wie Straßenkot. Also die Feinde, die sich lustig gemacht haben, werden jetzt Gericht erhalten, die gesagt haben, wo ist der Herr, wo ist dein Gott? Und Petrus spricht ja auch von den Spöttern. Die sagen, wo ist der Herr? Wo bleibt seine Ankunft? Wo ist der Herr, dein Gott? Oder manchmal sagen das Leute zu uns, wenn wir als seine Nachfolger durch schwierige Zeiten gehen. Ja, was ist mit dir? Jetzt hast du Krebs gekriegt oder irgendwer hat dich unfair behandelt oder
was ist das für ein Gott?
Aktiengeschäft ist den Bach runtergegangen und ja, wo ist dein Gott? Der hat dich sitzen lassen. Aber am Ende, wir dürfen immer vorausschauen, wir dürfen immer Hoffnung haben. Ich werde seine Gerechtigkeit anschauen. Also gerade wenn Menschen uns Unrecht antun, wenn wir angefeindet werden, ist es gut zu wissen, okay Herr, ich werde deine Gerechtigkeit sehen. Gott wird Menschen zur Rechenschaft ziehen. Aber es ist auch der Gott meines Heils. Und das macht mich wieder demütig dann zu sehen, ich bin auch ein Sünder, ich brauche Vergebung und Gott bietet mir Vergebung in Jesus an. Nicht in mir selbst, sondern es ist Gnade. Ein Tag kommt, deine Mauern aufzubauen. An jenem Tag wird die Schranke fern sein. An jenem Tag, da wird man zu dir kommen von Assur und den Städten Masors und von Masor bis zum Strom und von Meer zu Meer und von Gebirge zu Gebirge, und das Land wird zur Öde werden um seine Bewohner willen wegen der Frucht ihrer Taten. Also die Völker werden von überall kommen. Vers 14, weide dein Volk mit deinem Stab, die Herde deines Erbteils, die einsam im Wald wohnt, mitten im Fruchtland, dass sie weiden in Bashan und Gilead, das waren die fruchtbarsten Gebiete, wie in den Tagen der Vorzeit, also Gebet nach um Wiederherstellung. Weide dein Volk, und hat sich natürlich letztendlich erfüllt in Jesus, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte gibt sein Leben für seine Schafe. Ich könnte auch an Psalm 23 denken, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, er führt mich auf die grüne Weide und das frische Wasser. Und also sein Gebet, stell uns wieder her wie in den Tagen der Vorzeit, wie in den Tagen, als du aus dem Land Ägypten zogst, werde ich es Wunder sehen lassen. Die Nationen sollen es sehen und beschämt werden, trotz all ihrer Macht, also Verheißung der Wiederherstellung. Gott wird wieder retten, er wird Wunder tun, und die Nationen, die Gott noch nicht nachfolgen, die werden beschämt werden, trotz ihrer Macht. Und sie werden die Hand auf den Mund legen, ihre Ohren werden taub sein, sie werden Staub lecken wie die Schlange. Erinnert uns an 1. Mose natürlich, 1. Mose 3, das Gericht über die Schlange, wie die kriechenden Tiere der Erde, zitternd werden sie hervorkommen aus ihren Burgen. Sie gedacht haben, wir sind so stark. Zum Herrn, unserem Gott, werden sie sich bebend wenden und vor dir sich fürchten, wenn Gott richtet. So wird es eines Tages sein. Philipperbrief sagt uns, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. In der Ewigkeit wird es keine Atheisten mehr geben, keine Agnostiker mehr geben. Da wird es niemanden mehr geben, der sagt, ja, ich werde dem Herrn schon sagen und ich werde mich rechtfertigen ihm gegenüber und was ist denn er? Ich werde meine Meinung schon sagen, das wird es alles in der Ewigkeit nicht geben, sondern jedes Knie wird sich beugen. Alle werden auf ihr Gesicht fallen und sagen, du bist Herr. Und die einen werden gerettet werden, die ihm vertraut haben, und die anderen werden gerichtet werden.
Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt
schon, mit ihm gehen, genau.
Das ist Lied, wo wir jetzt schon erkannt haben. Die anderen müssen, und wir machen es freiwillig aus Liebe. Mhm. Jeder muss sich beugen.
Ja.
Und es hört mit diesem Wort der Gnade auf, wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Rest seines Erbteils, dem gläubigen Rest.
Die Bedeutung des Namens Micha, glaube ich, wer ist wie der Herr,
ja.
Da ist das drin.
Ja, das ist ein Wortspiel auch mit seinem Namen.
Das ist ja auch ein Lied, wer ist ein Gott wie du.
Wer ist ein Gott wie du? Die Antwort ist keiner. Gott ist einzigartig. Es gibt keinen, der so gütig ist, der vergibt. Und das ist wunderschön. Alle, die anderen Göttern oder für irgendwelche anderen Dinge leben, sind voll im Hamsterrad und versuchen, ihre Schuld abzuarbeiten und abzuarbeiten und abzuarbeiten, bis sie grün und blau werden oder tot umfallen dabei und totalen Burnout haben. Aber wir haben einen Gott, der Schuld vergibt, der Vergehen verzeiht. Wow! Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Das ist sein Herz. Er möchte uns beschenken, er möchte uns Gnade geben. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten, und vorausschauend hat er das natürlich in Jesus getan. Jesus hat am Kreuz unsere Schuld getragen, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Und er hat die Konsequenz, die Strafe dafür erlebt, damit wir sie nie mehr erleben müssen. Und wir sind im Gegenzug umkleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem perfekten, heiligen Leben. Das ist Gnade, unverdiente Gunst, unverdientes Geschenk. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schulden niedertreten und du wirst all ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.
Jesaja sagt das ja auch.
Ja. Und Corrie ten Boom hat gesagt, und Gott hat dort eine Boje hingepflanzt, wo steht Fischen verboten. Also wir...
Das ist auch schön an Gott. Er gräbt nicht nach. Ja. Wenn es weg ist, ist es weg. Kann man echt froh sein. Ja.
Können wieder aufstehen, ja, bekennen und froh weitergehen. Das ist... Wow, da müssen wir noch so viel lernen, gell? Wir Menschen sind oft so nachtragend. Mhm. Es gibt ja den Typen, der gesagt hat, meine Frau ist so historisch. Und sie sagen, du meinst wohl hysterisch? Nee, historisch. Wir bringen den ganzen alten Kram immer wieder hoch.
Ich bin noch vor 30 Jahren.
Und uns fällt es oft schwer, wirklich zu vergeben, wirklich loszulassen. Und vergeben heißt ja, den anderen so behandeln, als hätte er es nie getan. Nie getan. Mhm.
Weißt du, ich habe das schon lange vergessen. Ja.
Aber Gott ist so nett. Also wer ist ein Gott wie du? Es gibt nicht mal, es gibt viele gute Menschen, aber keinen einzigen, der so gut ist wie Gott. Und es gibt keinen anderen Gott, der so gut ist wie er. Er ist wirklich wunderbar, er ist wirklich einzigartig. Und wir sind so reich beschenkt, dass wir ihn kennen dürfen und mit ihm gehen dürfen. Und du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Und auch das ist letztlich natürlich erfüllt in Jesus, Galater 3, Vers 16, glaube ich. Also, wir haben die Verheißung Abrahams geerbt. In seinem Nachkommen ist, in Jesus ist unsere Gnade. Aber also wir dürfen mit Hoffnung leben, mit Zuversicht leben.
Heute in der Losung, Geist, also habt ihr die Losung? Also heute war in der Losung so ein Liedtext, da ging es, das hat mich schon beschäftigt, der Geist der Freude und der Hoffnung. Ja, finde ich schön.
Gut, habt ihr noch was? Wir hören mit einer hoffnungsvollen, frohen Note auf, das ist ja mal schön.
Ja.
Wow, was für ein Gott wir haben.
Da steht unten noch im letzten Vers so eine Fußnote, die Verse 18 bis 20 werden am großen Versöhnungstag in der Synagoge gelesen. Jedes Jahr geht der orthodoxe Jude an einen Strom oder ein fließendes Wasser und leert symbolisch seine Taschen von seinen Sünden ins Wasser aus. Also als Zeichen, also Zeichenhandlung irgendwo, dass sie das da so demonstrieren.
Dass sie abladen dürfen. Aber dann lehnen sie den ab, der wirklich es gebracht hat. Ne? Das ist das Schöne, dass wir es nicht nur zeichenhaft irgendwo abladen dürfen, sondern dass wir wirklich, wirklich, wirklich frei sind von Schuld. Wir können das manchmal gar nicht glauben. Wir haben manchmal größere Schwierigkeit, uns selbst zu vergeben, glaube ich, als Gott uns zu vergeben. Wir uns doch immer verdammt fühlen und schuldig fühlen und nicht würdig fühlen. Und Gott sagt schon lange, hey, ich habe es versenkt im Meer, in den Tiefen des Meeres. Im Psalm heißt es, so weit der Westen vom Osten entfernt ist, oder der Osten vom Westen, so.
Wenn man so überlegt, wie klein wir
sind. Unendlich weit, ne?
Dadurch, dass wir sagen, ich brauche wieder eine Sprache. Ja, also irgendwo ist vergessen, ja.
Das sollte uns frei machen von aller Gesetzlichkeit, von aller Verdammnis. Ja, mein Gott, er hat uns vergeben. Wow. Und Vater, dann danken wir dir dafür. Wo ist so ein Gott, so wie du? Das könnten wir jeden Tag singen. Jeden Tag neu staunen. Vater, hilf uns, dass wir nicht aufhören zu staunen, dass es nicht selbstverständlich wird irgendwie oder natürlich, vielleicht sogar irgendwie gemein, ordinär, gewöhnlich, so. Nee, es ist total außergewöhnlich, was du für uns getan hast. Es ist wow. Danke für deine Güte, Herr. Ich danke dir, ich schätze es an dir, dass du gerecht bist, dass du ein Herz hast für die Schwachen, dass du kein gleichgültiger Gott bist, der irgendwann nur sagt, mach dir nichts, aber dass du gnädig bist und barmherzig bist und dass du das für uns getan hast, was wir nicht tun konnten. Und ich mag das an diesen Versen so, dass du nicht kompliziert bist, sondern einfach. Und dass du eine wunderschöne Persönlichkeit hast, Herr. Dass du so gütig bist, dass du gnädig bist, dass du gerne Gnade schenken willst. Das ist dein Herz. Wenn wir nur umkehren wollen und mit dir gehen wollen. Und Vater, darum bitte ich, dass du unsere Herzen da stärkst. Dass wir einfach jeden Tag mit dir leben wollen, Vater. Beschütze uns, dass uns nichts von dir wegziehen kann. Bring noch viele andere Menschen zu dir, dass sie dich kennenlernen dürfen und deine Vergebung leben dürfen, Vater. Und wirklich ja frei werden können, aussteigen aus diesem Hamsterrad, Religiosität und Selbsterlösung und ständige Unzufriedenheit. Immer mehr, mehr, mehr. Das bringt es doch nicht. Vater, offenbar dich vielen Menschen hier in unserem Land und in unserer Stadt. Füll uns mit deinem Geist, dass wir deine Lichter sein können. Und vor allem, Vater, hilf uns, dass wir dich jeden Tag genießen und uns freuen an unserer Errettung. Ich glaube, das ist echt das beste Zeugnis. Stärke uns, Vater, auch wenn wir in